Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Digitalisierung mit Vino. Mein Hund Vino ist auch heute nicht dabei. Wir sind nämlich in Wien im Büro vom Reinhold Baudisch von Labmetrics. Der Reinhold ist heute mein Gast, hat Durchblicker gegründet, hat da einen Exit gemacht und ist jetzt engagiert bei Labmetrics, Startup, das es mittlerweile seit 12 Jahren gibt im Bereich Gebäudemonitoring. Aber Reinhold, vielleicht stößt du einfach ganz kurz selbst vor.
Ja, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also ich bin ja davon ausgegangen, dass Vino geht es nicht um einen Hund, sondern um Wein. Und da habe mich schon gewundert, dass wir dieses Podcast-Interview am Vormittag machen und nicht am späteren Nachmittag, was ja einer normaleren Trinkzeit entsprechen würde. Aber mit dem Hund klärt sich natürlich da schon mal einiges auf. Ja, mein Name ist Reinhold Baudisch, freue mich sehr, da zu sein. Habe eine ja schon jahrelange Startup-Erfahrung und Startup-Weg hinter mir gewissermaßen. Komme ursprünglich von der wirtschaftlichen Seite, also habe Wirtschaft studiert, habe in der Unternehmensberatung unter anderem bei McKinsey gearbeitet und dort insbesondere auch die Versicherungsbranche sehr gut kennengelernt. Das war dann die Basis, Durchblick.at zu gründen. Das habe ich 12,5 Jahre in Summe betrieben, also von Launch der Plattform bis zum Exit. Bin dann noch ein halbes Jahr geblieben und dann ausgeschieden. Habe ein Jahr Pause gemacht und bin jetzt seit Oktober des Vorjahres CEO bei Labmetrics, wie du schon gesagt hast, Startup Scale-Up im Bereich Gebäudemonitoring.
Vielleicht fangen wir mal an mit dem Thema Durchblicker und gehen nachher dann zu Labmetrics. Du hast schon kurz erwähnt, aus der Beratung heraus ist dann das Thema Durchblicker entstanden. Kannst du uns vielleicht nur ein bisschen Einblick geben in den Beginn? Was war die ursprüngliche Idee dahinter und wo ist es dann herausgekommen? Weil mein Gründerkollege, der Florian, hat sich kürzlich ein Motorrad angeschafft und hat eine Versicherung abgeschlossen über Durchblicker und er war hellauf begeistert, wie schnell es gegangen ist. Er ist dann noch, ich glaube, innerhalb von 2 Stunden inklusive Zulassungsstelle, hat sich die Tafel geholt und es war alles perfekt.
Ja, super. Das freut mich natürlich, obwohl es mir nichts mehr angeht. aber das ist sicher so ein Ding, wenn man was mitgebaut und mitgegründet hat, dann ist man einfach sein ganzes Leben lang stolz drauf, weil man ja doch ein bisschen einen Anteil hatte, dass es zu dem wurde, was es heute ist. Durchblicker ist, wie gesagt, heute wirklich die führende Vergleichsplattform für alles rund um Fixkosten in Österreich. Hat Versicherungen, Strom- und Gasverträge, Kredite, Bankprodukte, Mobilfunkverträge, also man kann dort alles vergleichen, abschließen und kriegt entsprechendes Service auch bei den Wechselformalitäten. Und das entsprach jetzt aber nicht unbedingt dem, womit wir damals als Starthypothese gestartet sind. Also der wirkliche Nukleus gewissermaßen der Startup-Idee war eigentlich ein anderer. War so, ich war bei einem Beratungsprojekt beim österreichischen Versicherungsunternehmen und habe mich dort mit Schadenprozessen im Kfz-Bereich beschäftigt. Eigentlich ein ziemlich trockenes Thema und habe mir eigentlich gedacht, so Kfz-Versicherung finde ich eigentlich viel interessanter, als ich das von der Ferne so immer geglaubt habe, dass es ist. Ist auch viel profitabler, als ich dachte, dass es ist. Und bin draufgekommen, naja, in Österreich ist die Kfz-Versicherung vor allem deswegen so teuer, weil sie halt durch physische Vermittler vertrieben wird, die natürlich Geld kosten, weil die Kostenstrukturen bei den österreichischen Versicherungen sehr teuer sind. Das heißt, österreichische Konsumenten zahlen eigentlich drauf, oder viel mehr als in anderen Ländern, als zum Beispiel in Deutschland, Frankreich, Italien, für die Kfz-Versicherung. Und habe mir überlegt, wie könnte man das eigentlich verändern? Mein damaliger Lösungsansatz war völlig logisch. Man braucht einen Online-Versicherer, einen Direktversicherer, der diese einfachen Versicherungsprodukte selbst produziert und der das über den Vertriebsweg Internet vertreibt. Weil das war damals quasi in den frühen 2000er Jahren natürlich irgendwie logisch, dass sich oder zumindest für mich damals schon logisch, dass sich die Dinge vom physischen Vertrieb in Richtung Online verschieben werden.
Aber das heißt, die Grundidee war eigentlich, selbst Versicherer zu werden.
Die Grundidee war ein, und das war vielleicht ein bisschen bold aus heutiger Sicht, die Grundidee war, dass der 30-jährige Reinhold ohne einschlägige Branchenerfahrung einen Direktversicherer voll lizenziert gründet. Etwas, was es in der Form in Österreich damals natürlich noch nie gegeben hat, weil die FMA mit entsprechenden Lizenzen auch sehr sorgsam umgeht und man halt schon einen 2-stelligen Millionenbetrag an Seedfunding braucht, um so ein Ding überhaupt auf die Beine zu stellen. Also wie gesagt, bin damals von diesem Projekt weggegangen, schwanger mit dieser Idee, habe dann nicht wirklich gewusst, wie ich den nächsten Schritt machen soll. Und was macht man in so einer Phase? Man spricht mit ein paar Menschen drüber. Ja, ich habe es ein paar Leuten erzählt und unter anderem auch einen Junior-Partner bei McKinsey. Und der hat gesagt, Reinhold, super spannend, dass wir darüber gerade reden, weil ich kenne jemanden, der hat bis vor einem halben Jahr hier gearbeitet und der denkt exakt über das Gleiche nach wie du. Und ich dachte, das gibt's ja nicht, wie groß kann denn so ein Zufall sein, ne? Also quasi im gleichen McKinsey Office zwei Typen, die über das gleiche Thema in der gleichen Branche nachdenken.
Genial.
Schon ein bisschen ein Zufall. Und zwei Wochen später hat wieder Michi Doberer angerufen. Der war eben dieser zweite Kollege. Und wir haben uns in seinem Wohnzimmer zusammengesetzt und überlegt, ob wir so ein Projekt gemeinsam verfolgen könnten. Und daraus ist dann eine Phase geworden, in der wir beide unsere Jobs quasi gekündigt haben, uns exklusiv diesem Thema gewidmet haben und einmal ein Jahr lang begonnen haben, nur am Konzept des Aufbaus eines Direktversicherers zu schreiben und zu basteln. Und natürlich, weil wir sehr schnell draufgekommen sind, da wird man viel Geld brauchen, die entsprechenden Kanäle zu Investoren aufzubauen, damit man dieses Investment aufstellen. Und eine lange Geschichte, etwas abgekürzt. Wir sind ein Jahr rumgelaufen, haben uns sehr viel Achselzucken, fragende Gesichter und Ablehnung eingesammelt. Und ja, nach einem Jahr standen wir da und hatten kein Investment und kein Geld mehr. Sind dann eigentlich draufgekommen, wir müssen jetzt uns von dieser Idee verabschieden, die wird es so nicht geben. Und wir haben uns dann auch von dieser Idee verabschiedet. Wir haben gleichzeitig aber Glück gehabt, wir haben jemanden gefunden, eine amerikanische Versicherung, die gerade in Polen dabei war, Greenfield an Direktversicherer hinzustellen. Und wir haben die angesprochen, konnten die überzeugen, dass Österreich als Markt auch interessant ist, sich diesen Markt anzusehen. Und haben für die dann ein Beratungsprojekt gemacht, wo wir quasi unser Wissen über diesen Businessplan an die verkauft haben. Also wir haben unseren Businessplan, unser Konzept eigentlich für das Startup an diesen Versicherer verkauft. Aus dem Projekt ist dann natürlich nichts geworden. Da kam dann eine Finanzkrise 2008 dazwischen und vieles passiert. Das heißt, das verrottet in irgendeiner nordamerikanischen Schublade, dieses Konzept.
Aber verkauft habt ihr es trotzdem?
Wir haben es zu einem sehr schönen sechsstelligen Betrag verkaufen können, dieses Konzept. Haben die Ergebnisse übergeben. Und ja, man kann eigentlich sagen, dieses Geld, das wir damals verdient haben, wir haben dann noch ein paar andere so Bridging-Consulting-Projekte gemacht, um uns über Wasser zu halten, aber das war eigentlich dann der Nukleus vom Startkapital für Durchblicker, weil wir haben dann ein paar Monate später dann gesagt, okay, was machen wir jetzt? Ja, hören wir auf, werden wir uns vielleicht als selbstständige Berater irgendwie weiter verdingen und Projekte aufstellen, vielleicht sogar eine Consulting-Firma gründen, oder macht man was anderes? Es war eigentlich nur klar, wir würden ganz gern weiter gemeinsam was machen. Wir sind aber über diese Idee des Vergleichsportals in unserer Beschäftigung mit dem Thema drüber gestolpert und haben gesagt, naja, vielleicht ist das sogar der smartere Weg für uns, was zu gründen. Du brauchst weit nicht so viel Kapital. Es ist mit einer technischen Lösung eigentlich gut machbar. Und auch ganz wichtig, der Konsument hat auch einen relevanten Vorteil, weil sehr oft ist es ja nicht so, dass es die günstigste Versicherung am Markt gar nicht gibt. Das Problem ist, dass die günstigste Versicherung ich nicht finde, ja, weil Pricing-Strukturen von Versicherungen sehr unterschiedlich sind. Und wenn ich nicht gescheit online vergleichen kann, dann kriege ich halt nur das Produkt vermittelt, was der Vermittler, mit dem ich gerade sitze, mir verkaufen möchte. Das muss aber nicht das günstigste sein.
Und wir sind ja trotzdem in Österreich, die persönliche Ebene spielt da eine massive Rolle. Wenn ich einen Versicherungsmenschen, sage ich jetzt einmal, habe in meinem Leben, dann habe ich den und dann frage ich den und das wird schon passen, weil da ist ein Vertrauen auch da.
Ja, es gibt in Österreich, weiß ich nicht, schätzungsweise 30.000, 40.000 Menschen, die sich mit dem Vertrieb von Versicherungen in irgendeiner Art und Weise beschäftigen. Also das ist ja nicht nix. Ja? Also frei nach Sebastian Kurz, jeder kennt jemanden, der Versicherungen vertreibt.
Das müssen wir jetzt rausschneiden.
Aber das ist halt so. Also der Versicherungsvertrieb hat in Österreich ein wahnsinnig starkes Netzwerk, auch eine wahnsinnig starke Lobby. Und wir haben uns da durchaus auch, ohne es zu wissen, zu dem Zeitpunkt natürlich durch die Gründung des Vergleichsportals, schon auch gewissermaßen mit einer Interessensgruppe angelegt, die gar nicht so einfach war. Ne?
Ja, okay, aber dann kurz einmal fast forward. Durchblicker heute ist im Wesentlichen die größte Vergleichsplattform in Österreich für, eben wie du sagst, Fixkostenthemen in Österreich. Auf der anderen Seite ein digitaler Makler für Versicherungen, Strom, Gas und so weiter. Welche Rolle spielt die Digitalisierung dabei? Oder spielt die Digitalisierung überhaupt für dich dabei? Weil im Wesentlichen ist ja dieses digitale Element dahinter der Enabler für Durchblicker, oder?
Ja, völlig richtig. Also, was wir bei Durchblicker probiert haben, war ja im Wesentlichen den physischen Vermittler zu ersetzen. Aber was wir eigentlich technisch gemacht haben, kann man sagen, ist ja, wir haben ja eigentlich geschafft, einen automatisierten Angebotsvergleich und Angebotserstellungsprozess haben wir eigentlich gemacht. Ne? Also unser, man kann ja sagen, Durchblicker ist ja quasi ein Vergleichstool, quasi mit einer digitalen Auslage, kannst du dir Versicherungen ganz einfach auswählen. Und das gab es einfach bis zu diesem Zeitpunkt nicht in Österreich. Und im Wesentlichen geht es da nur um Digitalisierung. Also der Kern von dem Ding war ja, wir haben einen Beratungsprozess digitalisiert. Und daher, wie gesagt, der Kern von Durchblicker ist einfach die Digitalisierungsidee des Angebots- und Beratungsprozesses in der Versicherungsvermittlung.
Wie seid ihr dorthin gelangt? Ihr habt beide BWL studiert, wenn ich es richtig mache.
Ja.
Wo kommt dann das Know-how dazu her, dass ich sage, eigentlich ist ja mein Businessmodell Softwareentwicklung? Also nicht das Businessmodell, aber der Kern dahinter.
Naja, ist es ja auch eigentlich nicht. Ich meine, es ist zwar natürlich eine Digitalisierung eines Geschäftsprozesses, aber es ist auch immer noch ein wirtschaftlicher Prozess.
Ja. Ja.
Aus der ist immer die Frage, was ist quasi in der DNA führend? Ist in der DNA eines Unternehmens führend eigentlich der Technologiegedanke oder eigentlich der Business und der Business Logic Gedanke? Wir sind beide Wirtschaftler und wir haben es immer gewissermaßen schon als Startup gesehen mit einem wirtschaftlichen Schwerpunkt, das halt Technologie benötigt, um zu funktionieren.
Ja.
Und nicht umgekehrt.
Ja.
Das ist ein Philosophie-Thema.
Ja. Ja, absolut. Ja. Aber du hast schon erwähnt, da hat es eine mächtige Lobby gegeben. Du hast ja gesagt, im Wesentlichen war mir dann das Ziel, den physischen Part zu ersetzen. Wo waren denn die Hürden? Du hast mir letztens mal erzählt, ihr wurdet nicht nur einmal verklagt.
Nein. Ja, aber wie gesagt, das kam erst eigentlich viel später. Also wie gesagt, Reinhard Gandhi, der hat gesagt, quasi zuerst ignorieren sie dich, ne, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Das ist so im Kern, was der Gandhi über Kämpfen und bekämpft werden gesagt hat. Und so war es eigentlich bei uns auch. Also wie wir im Februar 2010 quasi die Plattform von einem Tag auf den anderen aufgedreht haben und plötzlich war jeder österreichische Kfz-Versicherungstarif online vergleichbar, dann hat das mal in erster Linie niemanden gekratzt. Das war völlig egal, weil es war einfach wurscht, es war nicht relevant. Und erst nach einigen Jahren, wie man gemerkt hat, im Vertrieb von Versicherungsprodukten, gerade in den angestellten Vertrieben, hoppla, der Kunde, den ich gerade berate, der hat sich schon informiert und der hat schon ein günstiges Angebot liegen, vielleicht sogar eins, das ich in der Form gar nicht machen kann. Erst dann hat gewissermaßen die Kaskade begonnen, dass halt der Außendienstler hat geredet mit seinem Regionalleiter, dass es da Probleme gibt, der Regionalleiter mit seinem Landesdirektor, der Landesdirektor mit dem Vertriebsvorstand und dann hat der Vertriebsvorstand bei mir angerufen und gesagt, Herr Baudisch, da gibt's ein Problem, wir müssen sofort von der Plattform. Und das war genau diese Sorte von Widerstand, die wir eigentlich umschiffen mussten, weil wir hatten eine Phase, am Anfang waren wir quasi voll abdeckend und dann gab es aber gerade von den großen Versicherungsunternehmen, die freundlich formuliert differenzierte Vertriebsmodelle und Preismodelle haben, je nach Vertriebskanal. Also mit anderen Worten, der Außendienstler ist meistens teurer als ein Makler, ein Unabhängiger, wenn er mit dem gleichen Produkt zum Kunden geht. Und diese Unterschiede haben wir halt wahnsinnig transparent und sichtbar gemacht. Und das haben diese großen Versicherer nicht ausgehalten, innerbetrieblich. Und deswegen haben sie sich dann auch von Durchblicker sukzessive zurückgezogen. Und das war für uns natürlich immer blöd, weil auf einmal stehst du da und hast zwar Gott sei Dank immerhin die günstigen Anbieter, aber du hast ein paar große Brands nicht dabei und das fanden wir immer sehr störend, war aber gewissermaßen unvermeidlich, um die Value Proposition aufrechtzuerhalten.
Und umgekehrt erwartet es aber wahrscheinlich der Konsument, dass er da ein breites Spektrum an Angeboten findet.
Genau, er will ein breites Spektrum, aber er will natürlich die günstigsten Angebote. Aber auf das mussten wir auch einmal draufkommen. Die günstigsten Angebote kriegst du eigentlich dann, wenn du die Maklertarife vom Markt abbildest, und nicht die Außendienst- und Agenturtarife, weil die deutlich teurer sind für die gleiche Leistung oder für de facto die gleiche Leistung. Und deswegen, wir haben auch am Anfang von Durchblicker mal unser Geschäftsmodell noch einmal drehen müssen. Ursprünglich wollten wir eigentlich eine Lead-Plattform bauen, wo wir auf Basis eines Vergleichs dann die Außendienstler mit Leads beschicken und uns für diese Leads bezahlen lassen. Und das hat deswegen nicht funktioniert, weil es eben diese wahnsinnig günstigen Maklertarife gab. Und wir hätten eigentlich Kunden nur zu hochpreisigen Angeboten schicken können. Da haben wir gewusst, das wird sich von der Value Proposition nicht besonders lang ausgehen, weil Customer First, der muss die günstigsten Angebote finden. Das war immer unser Antrieb. Wie wir aber gelernt haben, dass das nicht geht, haben wir von einem Lead-Modell auf ein richtiges Maklermodell umgestellt. Damit standen uns diese Tarife offen und wir konnten mit den günstigsten Preisen am Markt unseren Vergleich ausgestalten.
Aber ihr seid dann einfach als Makler aufgetreten natürlich, also auch gegenüber den großen Versicherern. Ich bin Makler-Durchblicker.
Natürlich, wir hatten dann Standard-Provisions- und Vertriebsvereinbarungen mit den Versicherungen. Wir haben das gleiche Infomaterial bekommen wie alle anderen auch. Wir haben fairerweise auch die gleichen Commissions bekommen wie alle anderen auch. Ja. Also da gab es dann keine großartigen Unterschiede, außer dass halt unser Vertriebsmodell ganz, ganz spezialisiert war auf den Online-Abschluss.
Super spannend. Und in Wahrheit hat das dann doch auch einiges bewirkt, weil ich kann mir, also Durchblicke ist die größte Plattform, aber als Konsument im Jahr 2024 erwarte ich mir, dass ich mal online das einsehen kann, sei es jetzt über Durchblicke oder sei es auf der Website von einem Anbieter. Ich erwarte mir, dass ich das End-to-End abschließen kann, möglichst digital, oder?
Ja, also ich glaube, das ist bei Durchblicke wirklich gelungen, hier zu einer sehr großen Marktbekanntheit einmal zu kommen. Also rein statistisch ist es so, dass die Marke Durchblicker 4 von 5 Österreichern ungefähr kennen. Also ich sage mal, jeder, der quasi im geschäftsfähigen Alter ist und schon einmal eine Versicherung gekauft hat oder einen Stromvertrag oder sowas, der kennt üblicherweise die Plattform. Ich treffe eigentlich selten quasi im Bereich der Leute, die sich im wirtschaftlichen Alltag bewegen, Menschen, die die Plattform nicht kennen. Ich glaube, das ist das eine, was gelungen ist. Das andere, was gelungen ist, war sicher bei Standardprodukten auch eine Abdeckung zu bekommen. Also du kannst eigentlich aus meiner Sicht davon ausgehen, dass wahrscheinlich fast jeder Zweite, der auf der Suche ist nach einer Autoversicherung, irgendwann einmal in seiner Customer Journey bei Durchblicker vorbeikommt und die einmal dort berechnet.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon eine ziemliche Leistung. Das heißt nur lange nicht natürlich, dass die dann alle bei Durchblicker kaufen. Natürlich nicht. Ja. Dann hätte Durchblicker auch noch ganz eine andere Größe im Hinblick auf Abschlussvolumen und diese Dinge. Aber es ist, glaube ich, einmal evident, dass das in einem logisch gedachten Marketingmix einer Versicherung eine Rolle spielt.
Ja, absolut. Ja, und wir haben jetzt primär über Versicherungen geredet, aber ich bin selbst ein Betroffener, irgendwann wieder ein Haus zum Sanieren. Da ist ja ganz viel auch, wenn es Richtung Kredite geht, damit man sich mal überhaupt Gedanken macht, allein in dem Formular, das man vorab ausfüllt, was muss ich denn eingeben, welche Faktoren sind relevant, welche sind nicht relevant und dann auch, auf Durchblicker habe ich das erste Mal eine einfache und verständliche Erklärung zur oberösterreichischen Wohnbauförderung gefunden, die relativ simpel war in so einem Blogbeitrag. Großen Dank dafür, auch wenn es jetzt nicht mehr die direkt betrifft, aber einfach ganz großartig, was Durchblicker da macht.
Ja, ich glaube, Aufbau einer sinnvollen Content-Strategie, also generell im Hinblick auf, wie haben wir es geschafft, die Plattform ganz am Anfang ein bisschen groß zu bekommen, das ging primär über Content. Content hat im Wesentlichen 2, 3 Funktionen gehabt. Also wir haben uns Content geschaffen auf der Website, die Website wahnsinnig stark suchmaschinenfreundlich gestaltet und optimiert, sie wahnsinnig performant gemacht, sehr schnell gemacht. Damals war noch nicht üblich, dass jede Seite zum Beispiel statisch einmal rausgerendert wird. Wir hatten quasi kein Content-Management-System, sondern wir haben die Dinge bei uns geschrieben, sie statisch rausgerendert und dann gecached und wir haben dadurch wahnsinnig schnelle Durchsatzraten. Also das, was man heute im Technical SEO als normalen Standard sieht, haben wir zu einem Zeitpunkt schon gemacht, da waren wir noch sehr, sehr weit weg davon. Das kombiniert mit unserer neutralen Positionierung als Vergleichsplattform, mit der wir laufend Medien bespielt haben, mit Analysen, mit Ergebnissen, mit Reportagen, mit Artikeln. Das hat wiederum Backlinks erzeugt von hochqualitativen Medien, die auf Durchblicker verlinkt haben für unterschiedliche Themen. Und das hat uns eigentlich in den Bereichen, in denen wir spielen, eine absolute SEO-Dominanz gebracht. Nun muss man wirklich sagen, also Versicherung oder auch Energie, und also unsere Themen einfach gewissermaßen, die haben SEO-seitig immer so einen Art Short-Tail gehabt. Also normalerweise redet man ja bei Produktsuchmaschinen immer vom Longtail, also von den ganz viel kleinteiligen Suchanfragen. Das ist bei Durchblicker genau umgekehrt, weil die suchen die Leute nach günstige Haushaltsversicherung oder Haushaltsversicherung vergleichen oder Stromvertrag wechseln, ja, oder sowas. Ja. Also das ist eine überschaubare Keyword-Dichte und da musst du quasi Nummer 1 sein. Und das ist uns bei ganz, ganz vielen Dingen gelungen. Und also die PR-Strategie hat quasi den SEO-Effekt und das war so ein richtiger schöner Virtuous Cycle gewissermaßen, ein richtiger schöner Effekt, wo wir gemerkt haben, wir schrauben uns von selber in die Höhe und haben es dann irgendwann einmal eben so zu 1 Million monatlichen Zugriffen geschafft. Und das war einerseits natürlich diesem Effekt geschuldet und andererseits dem Effekt geschuldet, dass wir sehr stark die Plattform horizontal aufgebaut haben. Wir haben ja gestartet mit einer Plattform, die war rein Autoversicherung, also ein Vertical. Und wir haben daraus dann 28 Verticals gemacht über den Zeitraum von 12 Jahren. Insbesondere nämlich auch dann nicht nur in den Brot- und Butter-Kategorien wie die Autoversicherung, Haushalt oder Strom und Gas und so weiter, sondern auch in so Königsklassen wie auch schon von dir die angesprochene Immobilienfinanzierung. Wir haben 2013, 2014 herum gewesen sein, haben wir begonnen, uns eigentlich mit dem Thema Kredit zu beschäftigen. Und es war damals so, dass es sehr schwierig war, quasi einen Immobilienkredit zu einer günstigen Kondition am Markt zu finden, weil es kein vernünftiges Quotierungs-, Beratungs- und Vergleichssystem gab. Und wir haben uns dann auf die Reise gemacht und gesagt, okay, lass uns in diesem Bereich auch was machen. Also wir mussten damals wahnsinnig über unseren Schatten springen, weil wir waren spezialisiert als Plattform auf Geschäftsfälle, quasi Produkte, die es in großer, großer Zahl gibt, die also 100.000-fach pro Jahr gekauft werden. Kleiner Wert und hohe Standardisierung, das war quasi unser Beuteschema für neue Verticals. Und dann fängst du an in der Immobilienfinanzierung, da geht es um wenige Tickets im Jahr, die überhaupt einmal zur Disposition stehen. Da geht es nicht einmal um 80.000 Finanzierungen oder so im Jahr, die es in ganz Österreich gibt, in der Hochphase der Finanzierung.
Für die Ticketgröße halt andere
wie bei der Versicherung. Genau, dafür eine riesengroße Ticketgröße, auch eine sehr freundliche Commission Structure. Das war wieder sehr positiv, aber gleichzeitig Vergleich- und Abwicklungsprozesse völlig unstandardisiert. Und also wir mussten da wahnsinnig viel an Know-how aufbauen, um das überhaupt schaffen zu können, was aus meiner Sicht auch nur deswegen möglich war, weil wir jemanden gefunden haben, der uns diesen Bereich quasi als Mitarbeiter, als Teamleiter aufgebaut hat und der das auch heute noch tut.
Ganz herzliche Gratulation zu dieser Erfolgsstory Durchblicke. Für mich als junger Gründer, ein Riesenvorbild und eine Riesenvorbildwirkung, diese Gründung. Du hast dann bei Durchblick einen Exit gemacht und bist jetzt, wie du es schon gesagt hast, seit Oktober bei Linematics engagiert. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, in kurzen Worten, was Linematics macht in der Gebäudeautomatisierung und was waren vielleicht aber die Learnings, die du aus Durchblicker mitnehmen kannst, weil Durchblicker B2C-Geschäft, Linematics jetzt B2B, das heißt, da wird es Unterschiede geben. Was ist Linematics?
Ich würde sagen, Linematics ist ein Spezialist für die Digitalisierung von Bestandsgebäuden. Und was bedeutet das? Also es gibt doch einen sehr deutlichen Vorteil, wenn ein Gebäude smart gemacht wird. Da geht es auf der einen Seite um zum Beispiel das Management von einem attraktiven Raumklima, damit man sich gerne in so einem Gebäude aufhält. Ja, Temperatur, Luftfeuchte, CO2-Gehalt, solche Dinge. Ist gut, wenn man die überwachen kann, steuern kann. Es geht auf der anderen Seite aber gerade jetzt ums Thema Energiemonitoring, wo man sagt, wie kann man eigentlich den nicht nur den CO2-Footprint, sondern auch den Ressourcenverbrauch eines Gebäudes, wir denken so an Wasser, Strom, Gas, Wärme, Kälte, wie kann man den eigentlich messen? Das braucht man nicht nur für das immer schwierigere und größer werdende Thema ESG-Reporting, das braucht man auch, um einmal überhaupt zu verstehen, wo fließt die Energie in einem Gebäude eigentlich hin? Und wo kann man für Energieeffizienzmaßnahmen ansetzen? Und genau Sensoriklösungen, die diese Prozesse in einem Gebäude unterstützen, denen haben wir uns bei Linematics verschrieben. Da gibt es, sage ich mal, eine relativ agnostische IoT-Plattform, eine Cloud, die sammelt die Sensordaten und wir verwenden LoRaWAN-Sensoren. Das ist insofern sehr praktisch, weil die sich aufgrund von Batterie und aufgrund von sehr hohen Funkreichweiten perfekt für die Nachrüstung in bestehenden Gebäuden eignen, weil man möchte nicht, denkt zum Beispiel an ein historisches Gebäude, ein altes Museum aus dem 18., 19. Jahrhundert, du wirst dann nicht beginnen, um die Luftfeuchtigkeit in dem Gebäude zu überwachen oder den Stromzähler anzuzapfen, irgendwo dann Leitungen zu ziehen, Mauern zu durchbohren, aufzubrechen und zu stemmen, sondern du möchtest eigentlich eine Lösung, die man ganz schnell retrofitten quasi ins Gebäude reingeben kann und wo man in einer halben Stunde das Gebäude digitalisiert hat. Und genau, wir arbeiten daran, dass solche Lösungen möglich werden, verstehen uns wirklich als Lösungsanbieter und Prozessspezialist.
Großartig. Vielleicht nur ein paar Begriffserklärungen. Vielleicht wissen es nicht alle, die zuhören. IoT, Internet of Things. Das heißt, dass ich Dinge, physische Dinge, im Kühlschrank oder so, IoT ist nicht der Kühlschrank, aber miteinander vernetzen kann. Mhm. Und LoRaWAN ist Low-Range Communication, das heißt, dass ich mit in einer niedrigen Frequenz, das heißt, wenig Akku brauche und deshalb halt die Batterien viel länger von den Sensoren.
Super erklärt, ja. Vielen Dank. Genau, es geht um ein niederfrequentes Funkverfahren, wo du einerseits die Möglichkeit hast, auch durch dicke Wände durchzukommen, was viel besser ist zum Beispiel als WLAN, wo man immer sehr große Restrictions hat im Hinblick auf Durchsatzrate von Daten, damit man die in Richtung Gateway und der Cloud bekommt. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass man nur sehr kompakte Datenpakete übermittelt, halten eben die Batterien von diesen Sensoren zwischen 5 und 10 Jahren, und das ist quasi ein Lifespan, der für Energie, Energiemonitoring oder andere Einsatzbereiche im Gebäudebereich schon ganz gut passt.
Ja. Aber das heißt, die Linematics-Lösung, also Linematics auf der einen Seite ist Hard- und Softwarehersteller dafür, das heißt, du hast die ganzen Sensorik-IoT-Devices, die kommunizieren mit ihrem Gateway, und dann geht das Ganze in eine Cloud-Plattform, wo sie dann die ganzen Daten visualisiert, dieses Reporting macht und so weiter. Ist das so grob das richtige Verständnis?
Ja, klares Jein von meiner Seite. Also wir fokussieren uns gerade in letzter Zeit immer stärker auf die Weiterentwicklung der IoT-Plattform und quasi das Datenmanagement und insbesondere darauf, quasi in der letzten Meile die Daten zu sammeln, weil das gar nicht so trivial ist, gerade im Thema Auslesen zum Beispiel von Bestandszählern im Energiebereich. Was wir weniger forcieren als früher, ist das ganze Thema Hardwareentwicklung, weil es mittlerweile sehr spezifische Hardware für die unterschiedlichsten Use Cases eigentlich sehr standardisiert gibt, aber das Know-how, wie man dann vor Ort diese Daten abgreift und nutzbar macht, eigentlich das ist, was eigentlich entscheidet.
Super spannend, und da sind wir wieder bei der Digitalisierung, da ist jetzt der Fokus drauf. Welche Learnings hast du aus deiner Durchblickerzeit mitnehmen können, und wie kannst du die jetzt bei Linematics einbringen, beziehungsweise was ist überhaupt für dich die größte Veränderung jetzt mit Linematics? Ich habe schon erwähnt, das ist jetzt ein B2B-Geschäft, das ist doch wesentlich anders.
Ja, es gibt an ganz vielen Unterschieden oder Aspekten Unterscheidungen zwischen den, also einerseits natürlich einmal die Unternehmensphase, Unternehmensgröße. Ich war ja gewissermaßen schon gewöhnt, ein quasi Geschäftsführer zu sein einer großen Plattform mit fast 100 Mitarbeitern. Da hat man natürlich dann schon eine wahnsinnig stabile zweite Ebene. Da kann man sich schon mehr aus der Operative oft rausnehmen und auf einer anderen Ebene über die Dinge nachdenken. Das ist natürlich bei Linematics, das haben wir jetzt bei 12, 13 Mitarbeitern, schaut es wieder ganz anders aus. Ja. Also es ist wieder viel operativer. Ich glaube, das ist eine wesentliche Unterscheidung, was mir aber sehr viel Spaß macht. Das hat mich quasi in den letzten paar Jahren bei Durchblicker, bist schon sehr weit weg von den Themen. Und mir macht es wieder jetzt sehr viel Spaß, es wieder in der Operative stärker zu begleiten. Aber es ist trotzdem ein riesiger Unterschied, und ich muss mich wieder darauf einstellen. Das Zweite, wie du schon richtig angesprochen hast, B2B versus B2C, das ist wirklich, also oft wie Tag und Nacht unterschiedlich. Die Gesetzmäßigkeiten und die Themen, womit man sich da beschäftigt, ist in der Tat oft ganz was anderes. Was kann ich gewissermaßen einbringen? Ich glaube, einerseits natürlich sehr stark jegliche Form von Vertriebserfahrung, gerade weil ich auch bei Durchblicker für den B2B-Vertriebsprozess ja zuständig war. Andererseits, ich glaube, alles, was man im Bereich Management und generell Startup-Management mitbekommt, das ist dadurch, dass ich quasi schon eine Firma über diesen Wachstumspfad hin begleitet habe, ist das einfach ein Learning, dass man, also wenn man so einen Prozess schon mal gemacht hat, den Startup-Rollercoaster schon einmal durchlaufen hat von Anfang an, es ist schwierig, es läuft besser, es wird super, es geht vielleicht in Richtung Verkauf und Co. Also wenn man so einen Prozess schon mal gemacht hat, hat man einfach schon so viel gelernt über, wie funktioniert eine Finanzierungsrunde, wie muss ich mit Investoren sprechen, wie baue ich Vertrieb auf, wann muss ich über welche Situation im Team-Setup nachdenken. Also man hat schon so viel Domänenwissen in dem Bereich aufgebaut, dass man so viel wahnsinnig schneller wird. Also ich kann jetzt eigentlich in der halben Zeit doppelt so effektiv sein als früher. Und ich glaube, das macht einfach wahnsinnig schneller, und vor allem, du vermeidest wahnsinnig viele Fehler.
Mhm. Wahnsinn, ja. Ich sehe es jetzt auch bei uns, bei uns gibt es jetzt seit ein bisschen mehr als 1,5 Jahren, die Lernkurve ist einfach enorm. Und was ich dann immer schätze an Menschen mit noch mehr Erfahrung, diese Entspanntheit, die dazukommt und dadurch auch einfach das bessere Entscheidungen treffen, wo es genau in das geht, schneller, effizienter, besser, weil man halt viele Dinge schon erlebt hat. Und das finde ich hochspannend.
Ja, man muss ja nicht alles wieder zum ersten Mal völlig neu überlegen, sondern man hat halt gewisse Gesetzmäßigkeiten schon erkannt, man hat gewisse Entscheidungen schon einmal getroffen, und wenn die beim ersten Mal ganz gut ausgegangen ist aus den richtigen Gründen, dann kann man es beim zweiten Mal treffen, ohne einen vierstündigen Analyseprozess und wo man noch mit fünf Leuten reden muss. Und also, weil oft, wenn du ein neues Thema vor dir hast, musst du dich einmal in dieses Thema ein bisschen eingrooven. Ne? Da musst du mal ein paar Leute fragen, die du kennst, da musst du vielleicht online recherchieren, da musst du vielleicht nur einen Experten fragen, einen Steuerberater oder einen Anwalt oder was weiß ich. Ja? Und wenn ich so eine ähnliche Situation heute vorfinde, dann habe ich das alles schon mal hinter mir, dann habe ich das alles schon einmal erlebt und dann kann ich diese Entscheidung wahnsinnig schnell treffen. Und da reden wir dann wirklich von, ich investiere nicht 5 Stunden damit, sondern ich investiere 5 Minuten. Ja? Und wenn du am Tag ein paar so Entscheidungen hast, dann wirst du wahnsinnig effizient.
Großartig. Vielleicht noch mal ein bisschen zu Lean Metrics. Ich glaube, ihr habt, wenn ich es richtig gelesen habe, mehr als 2000 Gebäude mittlerweile ausgestattet in 11 Ländern, 80% vom Umsatz kommen irgendwie international. Wo geht da die Reise hin? Was sind da die nächsten Steps? Auf was darf uns da freuen? Oder darf sich die Immobilienbranche freuen?
Ja, ich hoffe, dass sie sich freut. Ich glaube, das Schöne ist, jetzt auch wieder im Vergleich zu Durchblicker, ähnlich wie bei Durchblicker eine Kundengruppe, die von dem, was wir tun, profitiert. Nämlich in dem Fall Besitzer von Bestandsimmobilien. Ich glaube, die haben mit Lean Metrics eine Lösung an der Hand, die deutlich günstiger ist als bestehende Lösungen, die insbesondere auf verkabelte Lösungen setzen. Da reden wir gleich mal von einem Kostenunterschied Faktor 5-7, wo wir einfach günstiger sind. Ich glaube, das ist einfach ein Riesenvorteil. Und diesen Vorteil wollen wir natürlich auch in der Zukunft besser ausspielen und breiter ausspielen. Das bedeutet, in Österreich natürlich gerade im Bereich Energie und so noch stärker zu wachsen und dieses Wachstum dann auch ins Ausland zu tragen. Und das Zweite, was mich sehr freut und was mich persönlich sehr befriedigt ist, es war mir nämlich immer wichtig, dass quasi ein Business, das ich betreibe, dass das einfach Sinnvolles tut. Ja. Der Durchblicker war es gewissermaßen, Konsumenten, Konsumentinnen dabei zu helfen, smarte Entscheidungen zu treffen, Geld zu sparen, quasi auch ein bisschen privaten Wohlstand zu erhöhen. Das hat mich sehr befriedigt und war auch fürs Team immer ein sehr schönes Leitmotiv oder Leitgedanke. Und hier bei Lean Metrics ist es schon auch, dieses Thema bei der Dekarbonisierung zu unterstützen, quasi den Gebäudebestand zu optimieren. Wir reden da immerhin von, ich glaube, 27-28% der CO2-Emissionen, die durch den Gebäudebetrieb entstehen, hier ein kleines Schärflein beitragen zu können, dass sich da was ändert und dass wir die Energiewende schaffen. Das finde ich auch sehr befriedigend, das finde ich eine schöne Geschichte. Und ich brauche sowas immer gewissermaßen, dass ich das Gefühl habe, einerseits, ich tue was Sinnvolles, also ein schönes Business zu entwickeln mit schönen KPIs und das funktioniert, hat auch was Befriedigendes. Am Ende des Tages verdient man Geld damit. Aber parallel es kombinieren zu können mit etwas, was ich glaube, das auch am großen Ganzen einfach Sinn macht, dann wird's persönlich sehr befriedigend. Und der dritte Aspekt, den ich wahnsinnig wichtig finde, auch für meine Befriedigung als Unternehmer, ist das sich beschäftigen und entwickeln von Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Das habe ich auch bei Durchblicker immer am schönsten gefunden, wenn jemand quasi als Junior ins Unternehmen gekommen ist und nach 3 Jahren saß mit einer echten Experte seines oder Expertin des Faches gegenüber und man dachte, bist du deppert, was ist in diesen 3 Jahren an Entwicklung passiert, wir sind so happy, auch wenn die Leute dann weggegangen sind, unter Umständen, das war gar nicht das, was mich dann geärgert hat oder sonst irgendwas. Ich habe es einfach immer wahnsinnig schön gefunden, so einen Prozess zu sehen und zu sehen, dass man auf Menschen gewirkt hat, auf eine positive Art und Weise. Das war einfach cool. Ja. Und wie gesagt, diese 3 Aspekte, die brauche ich, damit ich Freude und Spaß habe. Umgekehrt merke ich auch, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich wieder arbeite. Ja. Weil genau diese Befriedigung hast du nicht, wenn du halt jeden Tag aufstehst, ins Fitnesscenter gehst und sonst nichts Sinnvolles tust fürs Leben.
Ja. Aber ich sitze ja gegenüber, ich sehe der Strahlen im Gesicht, wenn du genau über das redest. Und darum finde ich es ganz großartig, dass eben nicht nur die finanziellen KPIs, also sind wichtig, sind ein Hygienefaktor, aber wenn es irgendwie dann größer wird, eben mit Menschen oder irgendwie ein größeres Ziel, wenn es jetzt geht Richtung den Klimawandel zu stoppen oder dem entgegenzuwirken, dann steht man anders auf jeden Tag. Super. Wir kommen schon Richtung Ende. Vorher Durchblicker, jetzt Lean Metrics. Wie definierst du für dich die Digitalisierung? Was heißt dieser Begriff für dich?
Ja, ist gar nicht. Digitalisierung, also grundsätzlich einmal ist es kein Selbstzweck. Ja. Ich glaube, was wir immer wollen, ist lästige Routineaktivitäten wegbringen und Grenzkosten gegen Null zu drücken. Ja. Immer dann, wenn das passiert, entsteht Innovation. Und für mich war insbesondere Digitalisierung in den letzten 20, 30 Jahren genau das, eigentlich die massive Reduktion von Grenzkosten und damit die wahnsinnige Steigerung von Produktivität. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel so ein Fan jetzt auch von dem, was im Bereich Generative AI gerade passiert, weil da haben wir jetzt wieder so eine Phase vor uns, wo in gewissen Bereichen die Grenzkosten gegen Null gehen. Und bin überzeugt davon, dass das die ganz große nächste Welle ist, an noch einmal die Wirtschaft noch einmal noch produktiver zu bekommen, die einzelne Workforce einmal noch produktiver zu bekommen. Das heißt, natürlich wird es in Zukunft auch nicht ohne Menschen gehen, das ist mir völlig klar. Aber Digitalisierung ist ja quasi eine Unterstützung für Menschen, produktiver zu werden. Und vielleicht ist das die beste Definition, die ich dir geben kann.
Super. Vielen herzlichen Dank. Es gab noch ganz viel, über das wir noch reden könnten. Aber ich glaube, wir lassen es jetzt dabei. Danke für das spannende Gespräch. Danke für deine Bereitschaft, dass du in diesem Podcast mit dabei bist. Gibt es noch irgendwas, was du noch anbringen möchtest?
Ja, vielleicht ganz genereller Tipp für jeden, der sich mit dem Thema Startup oder Startup-Gründung beschäftigt. Gut drüber nachdenken und dann einmal loslegen und einmal im Experimentierstadium einmal Dinge probieren. Ja. Immer, und das habe ich gelernt auch in meiner Beschäftigung mit dem Thema Versicherung, hätte ich nicht begonnen, mich mit dem Thema Versicherung einmal zu beschäftigen und die verrückte Idee zu spinnen, eine Versicherung zu gründen, dann hätte es auch Durchblicker nie gegeben, weil ich hätte mich in den Regionen, wo dieses Wissen war, gar nicht aufgehalten. Das heißt, ich glaube, du musst dich mal mit einem Thema beschäftigen, du musst dich exzessiv mit einem Thema beschäftigen und dann wird auch was Gutes dabei rauskommen. Aber ohne dieses einmal ins Tun kommen, wird es auch kein Startup geben, wird es keine Innovation geben und bleibt es immer ein Traum und dann wird man sich irgendwann einmal ärgern, dass man es nicht probiert hat. Das heißt, ich habe einfach nur den Tipp, mal machen und wo die Reise hingeht, sieht man ja am Weg.
Ja. Großartig, kann ich nur unterschreiben, better done than perfect, einfach mal anfangen, genauso wie mit diesem Podcast. Es ist sicher noch nicht alles perfekt, aber wir kommen dorthin. Vielen Dank, Reinhold, fürs Dabeisein. Wie immer schließe ich ab, ich bin überzeugt davon, dass die ureigenste Aufgabe von Software es ist, die Welt zu verbessern. Und herzlichen Dank und bis bald.
Danke, tschüss.